Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Herzlich willkommen bei Medizin Direkt, der Medizin-Podcast. Jedes Wochenende sehen Millionen Menschen Fußball. Ein Spieler sprintet. Plötzlich greift er sich an den hinteren Oberschenkel. Er bleibt stehen. Kein Gegenspieler, kein Foul, keine Berührung. Und trotzdem ist das Spiel für ihn vorbei. Nur wenige Sekunden später lautet die Diagnose häufig Hamstring-Verletzung. Eine der häufigsten Verletzungen im Profi- und Amateurfußball überhaupt. Doch warum passiert das eigentlich so oft? Warum erwischt es selbst Weltklasse-Spieler immer wieder? Kann man Hamstring-Verletzungen verhindern? Und wann ist der richtige Zeitpunkt, nach einer solchen Verletzung wirklich wieder auf den Platz zurückzukehren? Genau darüber sprechen wir heute. Und dafür haben wir eine Expertin eingeladen, die dieses Thema nicht nur wissenschaftlich kennt, sondern Woche für Woche direkt an der Seitenlinie erlebt. Sie arbeitet als Orthopädin in den Barmherzigen Brüdern in München und betreut gleichzeitig als Mannschaftsärztin sowohl die Frauen als auch die U23 der Herren. Herzlich willkommen, Dr. Johanna Meyer-Wilmes.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch. Du verbindest ja tatsächlich zwei, und ich habe echt ganz lang überlegt bei der Vorbereitung, es sind aber eigentlich nicht zwei Welten, sondern eigentlich sind es ja sogar vier Welten, wenn man es so nimmt, die unglaublich spannend sind. Auf der einen Seite behandelst du Patienten im klinischen Alltag, also im Krankenhaus. Auf der anderen Seite stehst du mitten im Profisport. Wie fühlt sich dieser Wechsel zwischen Krankenhaus und Fußballplatz eigentlich an?
Es ist sehr spannend. Also es ist ein sehr abwechslungsreicher Wechsel. Ich freue mich immer, in der Klinik für die Patienten da zu sein, weil ich da auch einen abwechslungsreichen Alltag habe, von OP über Notaufnahme, mal Sprechstunde, mal Station. Aber mit den jungen Spielern und Spielerinnen da einfach die ärztlichen Bereich zu sein, fühlt sich natürlich auch gut an und macht mir persönlich sehr viel Spaß.
Viele stellen sich ja den Beruf wahrscheinlich ziemlich glamourös vor. Champions League, Bundesliga, volle Stadien, mal mehr, mal weniger.
Ja.
Aber wie sieht denn so ein Alltag tatsächlich aus? Wann beginnt dein Arbeitstag, also dein Spieltag? Wann endet der? Und wie viel Organisation steckt denn eigentlich wirklich dahinter?
Also ich war auch am Anfang überrascht, wie groß so das Team hinter dem Team ist. Die Organisation insbesondere von den Bundesligaspielen und Champions League-Spielen ist schon enorm. Also über Teammanager, Sportdirektor, Physios, Athletiktrainer, die sind alle dabei. Und klar, bei einem Auswärtsspiel reisen wir immer einen Tag davor an. Dann betreut man die Spieler quasi schon vor Ort. Wenn man jetzt nach Köln fliegt, dann, wenn die irgendwelche Probleme haben nach dem Training und vom Spieltag, dann kommen die auch schon zu mir. Und dann geht's aber erst am Spieltag so richtig los.
Jetzt habe ich auch bei dir im Vorfeld eine spannende Frage vorab bekommen, die ich dir gern stelle, weil es tatsächlich gar nicht alle so genau wissen. Wie eng arbeitet ihr denn eigentlich mit Physiotherapeuten, Athletiktrainern, Trainern und oder auch tatsächlich kam die Frage mit Radiologen zusammen?
Sehr eng. Also mit den Physiotherapeuten tatsächlich am engsten. Da habe ich immer zwei bei mir, die die Spieler und Spielerinnen ja auch tagtäglich sehen. Die wissen genau, wo es zwickt. Da ist auch immer so die erste Amtshandlung zu fragen, hey, wer ist jetzt aktuell verletzt, wie geht's der Person? Haben wir irgendjemanden, der irgendwelche kleinen Wehwehchen hat, auf was muss ich vorbereitet sein? Und die sind einfach sehr nah an den Spielern und Spielerinnen. Und mit denen arbeite ich am engsten zusammen, aber auch mit den Athletiktrainern, weil denen gibt man dann ja auch wieder Feedback. Und wenn es jetzt vorm Spieltag so ist, dass wir haben immer wieder den Fall, dass eine Spielerin beispielsweise irgendwie krank wird, kurz davor, und dann muss man die Entscheidung mit dem Trainer gemeinsam treffen. Also das letzte Wort hat dann der Trainer, aber man entscheidet gemeinsam, ob man jetzt die Spielerin spielen lassen würde oder nicht.
Ich bin froh, dass du noch nicht so viel verraten hast, weil die Frage kommt nämlich dann auch nochmal im letzten Teil so ein bisschen. Jetzt haben wir ja schon viel darüber gehört im Intro, Hamstring-Verletzung. Das ist ja so ein Wort, das jetzt gerade so, und natürlich dann auch am Ende die Diagnose dazu, die immer wieder und in den letzten Jahren sehr, sehr häufig vorkommt, vor allem im Profifußball,
ja,
weil es halt medientechnisch auch dementsprechend hoch behandelt wird. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was ist denn eigentlich so eine Hamstring-Verletzung oder was ist dieser Hamstring überhaupt? Wer ist das?
Also der Hamstring, das ist, sind drei Muskeln an der Oberschenkelrückseite. Mhm. Das ist jetzt im Fachjargon der Biceps femoris, der Semitendinosus und der Semimembranosus. Und die ziehen eben von der Unterseite des Gesäßes bis zum Knie. Und genau, es ist eine Muskelkette sozusagen.
Okay. Welche Aufgaben hat der eigentlich oder soll der denn eigentlich erfüllen?
Die Hauptaufgabe von den Hamstrings, was ihn eben auch so verletzungsanfällig macht, ist, dass der im Sprintvorgang dafür sorgt, die Bewegung abzubremsen. Also die Muskelgruppe muss extrem viele Kräfte aufnehmen. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, der Spieler sprintet, das vordere Bein geht nach vorne, man versucht es abzubremsen und in der Bewegung, bei dem gestreckten Bein, muss der Muskel so viel Kraft aufbringen, um den Unterschenkel zu bremsen, dass da eben eine erhöhte Verletzungsanfälligkeit dann besteht.
Also er muss praktisch schon ganz schön Belastungen.
Ja, und das im gestreckten Zustand. Das nennt sich in der Medizin exzentrische Belastung. Also wenn der Muskel Kraft aufbringen muss und dabei gedehnt ist, mhm, weil das Bein ja nach vorne gerichtet ist. Und diese exzentrische Belastung muss der Muskel irgendwie abpuffern können.
Okay. Das ist schon echt faszinierend. Jetzt haben wir ja gerade eben auch schon mal darüber gesprochen, dass es ja sehr häufig Fußballer betrifft. Ja. Wobei ich in den Recherchen tatsächlich vorab festgestellt habe, dass es wohl Leichtathleten früher auch ganz häufig erwischt hat. Mittlerweile aber eher tatsächlich im Fußball, mhm, in der Fußballsprache häufiger mit vorkommen. Wenn man jetzt so eine Bundesliga-Saison verfolgt, kann man fast das Gefühl kriegen, dass jede Mannschaft irgendwann mal in der Saison einen Spieler oder eine Spielerin verliert, genau mit aufgrund der Verletzung. Mhm. Warum ist es genau diese Verletzung?
Also der Fußball ist einfach ein Sport mit extrem vielen Sprintbelastungen, insbesondere bei den Männern, vielen Richtungswechseln, vielen Beschleunigungen, Abbremsungen. Und ich glaube, in den letzten Jahren, der Fußball ist einfach auch immer schneller geworden, aggressiver. Und das führt einfach dazu, dass insbesondere bei den Männern da eben eine hohe Anzahl an Muskelverletzungen auftritt.
Wie wichtig ist, weil man das ja auch immer wieder hört, so die Ermüdung, Belastungssteuerung oder Regeneration, Schlaf, Reisestrapazen für solche Verletzungen?
Enorm wichtig. Also die zweite Männermannschaft, die ich betreue, die haben immer wieder das Problem, dass sie bei den Profis trainieren, da natürlich 100, am besten irgendwie 120% geben wollen, aber dann am nächsten Tag haben sie Spieltag. Und dann ist die Muskulatur eben schon müde. Dann ist die Kraftübertragung nicht mehr die, die es eigentlich sein sollte. Die Muskulatur kann nicht so gut angesteuert werden von den Nerven, also die sogenannte neuromuskuläre Ansteuerung. Und dann kann diese exzentrische Kraft nicht mehr abgepuffert werden. Und deshalb ist Belastungssteuerung eben ein sehr wichtiges Thema.
Das ist auf jeden Fall wirklich faszinierend, weil du gerade das perfekte Beispiel gebracht hast auch, weil man das ja wirklich sehr, sehr häufig hört.
Ja.
Der Spieler saß bei der Profimannschaft auf der Bank, jetzt im Herrenfußball vor allem, und ist dann am nächsten Tag, weil da meistens ja dann die zweiten Mannschaften spielen oder die Amateurmannschaften, war er dann am Platz und hat dann genau diese Verletzung gehabt.
Ja, also wir hatten jetzt letzte Saison 6 Spieler bei der zweiten Männermannschaft, die eben diese Verletzungen hatten. Und ja, dann ist schon so ein Ziehen in der Halbzeit da, dann spielt der Spieler noch 10, 20 Minuten und dann, ja.
Ich erinnere mich jetzt tatsächlich gleich die nächste Frage gewesen. Gibt es denn Situationen, bei denen du schon innerlich denkst, oh nee, jetzt wird's gefährlich?
Ja, also retrospektiv ja. da ist es aber schon so, dass der Spieler, man untersucht den in der Halbzeit, der springt förmlich wieder von dieser Liege runter, will weiterspielen. Und dann passiert es.
Ja, wir haben es ja tatsächlich auch schon vom Kollegen von dir gehört, der ja die U21-Nationalmannschaft macht, der auch sagt, ja, dann sagt der Spieler, es geht schon.
Ja.
Du merkst aber, nee, es geht nicht mehr. Und dann musst du die Entscheidung treffen, nee, es geht nicht mehr. Das ist tatsächlich wirklich, ich finde, das ist eine mega schwere Entscheidung. Die hört sich so harmlos an, aber die ist so schwierig zu treffen. Gerade so, wir hatten es da damals mit Kopfverletzungen. Mhm. In England ist man ja da schon weiter. Da gibt es jetzt mittlerweile so ein eigenes Team schon am Spieltag, das extern ist, das dann die Entscheidung trifft. Aber ja.
Man muss die Spieler dann schon kennen. Also es ist auch ein großer Unterschied zwischen den Frauen- und Männermannschaften. Die Jungs sind noch viel jünger. Mhm. Bei den Frauen merkt man manchmal schon die Reife dann auch, weil einfach dem Alter auch geschuldet. Die kennen ihren Körper auch besser und die wissen dann auch so, okay, ich weiß genau, welche Konsequenz das jetzt hat, wenn ich jetzt weiter spiele oder wenn ich irgendwas versuche zu vertuschen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja mit dir tatsächlich, und darüber habe ich mich echt damals schon total gefreut, was ganz Besonderes als Gast, sage ich jetzt mal. Weil du ja nicht nur eine Frauenmannschaft betreust, sondern ja auch eine Herrenmannschaft. Das ist ja noch, das hört man ja jetzt immer wieder und mittlerweile kriegen es ja auch die Leute so ein bisschen mehr mit. Das gibt es ja doch bei Weitem viele, viele Unterschiede tatsächlich, auch wenn man es nicht glaubt. Man sagt ja immer, okay, gut, das ist, am Ende ist es ein Ball, 11 gegen 11 und go for it. Aber nein, so ist es nicht. Und gibt es denn da auch diese Unterschiede von diesen Hamstring-Verletzungen im Speziellen?
Also, wie schon gesagt, also letzte Saison 6 Verletzungen bei den Männern und wir hatten keine Hamstring-Verletzungen bei den Frauen. In der Saison davor waren es irgendwie 1-2, also ist schon ein deutlicher Unterschied da. Allein wenn die Zahlen sprechen schon für sich. Ja.
Welche Rolle spielt denn da Anatomie, Hormone, Muskelkraft, Bewegungsmuster?
Also so Anatomie, Hormone tatsächlich relativ wenig. Wenn man es runterbricht, ist es eigentlich relativ simpel, weil die Männer, die Sprintgeschwindigkeiten sind viel höher als bei den Frauen. Also die sprinten bis 34, 36 km/h. Und wenn man das mit den Frauen vergleicht, dann sind es irgendwie 28, 30, maximal 32 km/h. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass der Hamstring insbesondere bei der Sprintbelastung reißt oder Muskelfaserrisse entstehen. Und durch diese maximale Kraft, die beim Sprinten bei den Männern hervorgerufen wird, passiert dann eben, das hält die Muskulatur nicht aus. Also der Muskel eines Mannes ist zwar vom Muskelquerschnitt größer, aber das heißt nicht automatisch, dass er irgendwie belastbarer ist. Der ist nur dann belastbarer, wenn man eben diese exzentrische Kraft trainiert. Und die Männer haben auch deutlich längere Sprintzeiten übers Spiel. Also Frauen, das wird auch, also man merkt ja auch, der Frauenfußball wird schneller. Mhm. Aber das kann man einfach noch nicht mit Männerfußball vergleichen. Und daher, wenn daher die Verletzung rührt, dann...
Gibt es denn gerade so in dem Bereich für die Verletzung irgendwelche Erkenntnisse, weil du ja auch gerade gesagt hast, Frauen trifft es nicht so häufig wie Männer, die man jetzt schon nehmen kann, um sowas zu vermeiden im Männerfußball?
Jetzt kommt man schon so ein bisschen zur Prävention. Also das ist einfach, also einmal das Trainieren von dieser exzentrischen Kraft. Da gibt's so spezielle Übungen, die man macht, in dem eben der Muskel gedehnt wird und Kraft erzeugen muss. Und das zweite und auch meines Erachtens eines der wichtigen Punkte sind, dass man dieses Sprinten übt. Also dieses Sprint-Exposure, dass der Muskel einfach dieser Belastung angepasst wird. Weil im Training geht alles gut, ja, ein paar Sprints, aber im Spiel ist es einfach eine andere Situation. Da dann 100% gegeben und dann nochmal ein Sprint an der Außenbahn und dann der Muskel ist müde und genau. Und da muss man die Spieler, insbesondere eben die männlichen Spieler, darauf vorbereiten.
Jetzt hast du die Überleitung perfekt gemacht, weil wir gehen nicht aufs Spielfeld.
Sehr gut.
Und Jetzt sind wir da, ein Spieler, eine Spielerin liegt am Boden. Wie läuft dann so die medizinische Versorgung ab? Was schaust du dir zuerst an?
Also erstmal, der Schiri ruft uns rein. Also wir müssen immer aufs Signal warten, sonst kriegen wir eine gelbe Karte. Ja. und dann, ich habe auch immer einen Physiotherapeuten, der mitgeht. Das Erste, was ich mir natürlich, erstmal frage ich den Spieler, die Spielerin, wo tut's dir weh? Man hat ja im besten Fall auch den Unfallmechanismus mitbekommen, was jetzt auch nicht immer garantiert ist, aber meistens bekommt man das mit. Und man versucht auf dem Spielfeld oder eben am Spielfeldrand dann in kürzester Zeit den, jetzt bei der Hamstringverletzung, den Muskel zu palpieren, merkt man irgendwelche Unterschiede, die Funktion zu überprüfen, ist die Kraft da? Kann der Spieler auftreten? Wie groß sind die Schmerzen? Das sind so die Key-Elemente, wo ich sage, okay, kann er weiterspielen? Muss ich ihn rausnehmen? Und da kann man schon auch sehr auf den Spieler selber hören. Die sagen einem schon auch, es geht nicht.
Ja, die merken es auch meistens. Ja. Wann braucht es denn so einen Ultraschall? Wann braucht es einen MRT? Und wann reicht denn so die klinische Untersuchung alleine?
Also Ultraschall mache ich eigentlich fast immer, insbesondere bei den Frauen haben wir immer ein Ultraschallgerät dabei, auch auswärts. Dann schaue ich nach dem Spiel, weil eine Halbzeit ist meistens sehr wenig Zeit, mir jede Spielerin an, die irgendwelche muskulären Verletzungen im Spiel hatte, einfach einen Überblick zu bekommen, wie ist die Faserstruktur. Dann habe ich auch nochmal Zeit, mir die in Ruhe zu untersuchen. Sehe ich irgendwie einen Bluterguss? Das sind so die Dinge, die man mit dem Ultraschall, Flüssigkeit in der Muskulatur. Und wenn ich eines dieser Dinge sehe, dann weiß ich, okay, da brauchen wir noch mehr Diagnostik, beziehungsweise auch schon durch die klinische Untersuchung. Ja.
Das ist dann, glaube ich, auch noch so das MRT wird dann noch zur klaren Abklärung.
Ja, ja, also das MRT. Der Ultraschall, also im Ultraschall, da haben wir ja nur einen kleinen Ausschnitt. Im MRT haben wir dann
die
ganze Fläche. Da können wir dann auch genau sehen, ist eine Sehne mit beteiligt? Wie groß ist das Ausmaß der Verletzung? Ist es nur in der Muskulatur? Und genau, das braucht es dann auf jeden Fall.
Jetzt kennen wir das ja noch von früher. Ich weiß noch, mein Opa oder sowas, der saß dann auf der Couch und hat gesagt, ja, 2 Wochen, dann ist er wieder fit. ganz so einfach ist es ja.
Nee, ja. Leider nein.
Wie sieht denn jetzt so eine moderne Therapie heutzutage aus?
Ja, also ganz wichtig mitzunehmen, die Physiotherapie beginnt an Tag 1. Also jeden Tag, den wir verlieren, am Anfang sind hinten raus so Return to Competition Wochen. Deswegen ist es wichtig, früh zu beginnen. Und anfangs ist es wichtig, einfach den Spieler schmerzfrei zu bekommen, die Beweglichkeit zu erhalten, aber auch schon Übungen isometrisch zu machen. Das heißt, also so Halteübungen, wo die Muskulatur wieder verkürzt oder verlängert wird. Und die ganze Therapie, die beruht heutzutage nicht mehr auf irgendwelche Wochen, okay, nach Woche 1 macht er das, nach 2, sondern das ist kriterienbasiert. Also kann der Spieler das? Verträgt er das gut? Ist er 24 Stunden symptomfrei nach der und der Belastung? Dann können wir weitergehen. Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich auch schon diese exzentrische Belastung zu üben. Ja.
Also ist ja alles dann praktisch schon sehr individuell auf den Spieler oder auf den Patienten dann auch abgesehen.
Ja, definitiv. Also muss auch. Also insbesondere im Profibereich. Und wir haben ja die Athletiktrainer, die sich da Tag ein, Tag aus mit beschäftigen.
Wie stehst du denn zu so Behandlungen wie PRP, Stoßwelle, Massage, Faszienrollen, Kälte, Wärme? Da wird ja auch immer viel darüber gesprochen. Da heißt dann, Kälte ist gut, der nächste sagt, ja, Wärme ist gut, die Stoßwelle ist immer so ein Thema, vor allem seit Zeit es Fitgang gibt.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den zentralen Punkt der Reha nicht aus den Augen verliert. Und das ist eben dieses Load-Management von der Belastung. Dass man kann alles andere machen, aber das sollte jetzt nicht zur Verzögerung dieser Therapie von den Muskulaturen führen. Also wenn das ist eher so Add-on, aber das ist nicht der zentrale Punkt.
Jetzt nehmen wir uns mal mit. so hinter die Geschehnisse. Was ist denn ein absoluter Mythos, der immer wieder gesagt wird bei der Verletzung, der therapeutisch gemacht wird, wo du sagst, geht gar nicht?
Da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Also ich glaube so, was früher gemacht wurde, war so, okay, jetzt hat der Spieler die Verletzung, jetzt machen wir Kompression, Kühlung und er bleibt erstmal tagelang zu Hause und der muss erstmal geschont werden. Da sind wir mittlerweile weit von weg. Also kann man wirklich sofort loslegen und das ist wichtig, dass man das nicht.
Jetzt hast du uns ja schon vorher so ein bisschen mitgenommen in die Richtung. Jetzt gehen wir mal richtig rein. Return to play.
Ja.
Eins unserer Lieblingsthemen bei Medizin direkt, glaube ich, mittlerweile. Das ist aber, so wie du schon gesagt hast, der schwierigste Teil, weil was ja wirklich individuell abgestimmt sein muss und mit dem Spieler, mit dem Physios, mit den Trainern, allen Beteiligten, da ist ja meistens noch Manager und alles andere dahinter. Wann darf denn so ein Spieler wirklich wieder zurück? Und vor allem nicht, wenn er sich gut fühlt, sondern...
Ja, genau.
Wenn er nur schmerzfrei ist, dann nimm uns mal bitte mit in die Reise.
Ja, also es ist besonders tückisch bei der Hamstring-Verletzung, weil die Spieler sind teilweise schon schmerzfrei. Aber diese Prozesse, die biologischen Prozesse, die da ablaufen, das braucht einfach Zeit. Also insbesondere wenn die Sehne mit beteiligt ist, die braucht Zeit, bis sie heilt, bis diese Narbe, die sich dann bildet, bis sie belastbar wird. Weil sonst kann es auch schnell mal wieder zu einer Reruptur kommen. Aber jetzt nochmal zurück zur, wie kommen wir zurück aufs Spielfeld? Wie gesagt, kriterienbasiert. Also es gibt bestimmte Kriterien, die Spieler erfüllen müssen. Und es ist eben einmal, wie gesagt, die exzentrische Kraft. Und die sollte möglichst seitengleich sein. Die Spieler sollten beweglich, also die Beweglichkeit sollte vollständig sein. Und dann machen die auch schon sportartspezifische Übungen. Also schon mal Schüsse, Richtungswechsel, ohne dass die jetzt richtig im Training teilhaben. Und dann sollen die auch diese Sprintbelastung schon haben. Noch nicht bei 100%, aber so 80-90%. Und wenn die das alles gut tolerieren, dann ist es möglich. Wir haben noch so einen Test, den bei uns die Physiotherapeuten oder Reha-Trainer machen. Der heißt Eskling Age Test. Da liegt der Spieler auf dem Rücken und muss einfach sein Bein einmal ausgestreckt nach oben und maximale Spannung sozusagen auf der hinteren Oberschenkelseite. Und wenn sie da absolut beschwerdefrei sind, ist das nochmal wie so ein Provokationstest. Die werden einmal so richtig unter Stress gesetzt, bevor die dann aufs Spielfeld dürfen. Ja.
Wie groß ist denn der Druck für euch im medizinischen Team, dass das alles gut rausläuft?
Schon hoch. Es ist einfach im Profifußball, es geht natürlich auch um viel wirtschaftlich, Ausfallzeiten. Die Jungs sind so gerade am Schritt zu ihrer absoluten Profikarriere. Und da bei diesen Muskelverletzungen spricht man ja auch nicht von Tagen, sondern von Wochen und Monaten. Und deshalb ist der Druck da schon hoch, weil bei den Hamstring-Verletzungen hat man so eine hohe Re-Rupturrate, das will man auch nicht haben. Also das ist wirklich eine Gratwanderung. Und da muss man die Spieler, gerade wenn die so jung sind, einfach auch bremsen, abholen. Ich denke, Kommunikation ist dann ein wichtiger Stichpunkt, weil für alle Nicht-Mediziner ist natürlich auch nicht immer so zu verstehen, was steckt dahinter, warum machen wir das jetzt so, wie ist die Entscheidung zustande gekommen. Und ich denke, wenn die Kommunikation gut ist, dann kann man da auch gemeinsam den Weg gehen.
Ja. Jetzt gibt es ja auch mal den Moment, wo ihr als Team sagt, es geht noch nicht, und der Spieler sagt, ja, wie schwer ist das? Oder gab es diesen Moment schon mal?
Ja, das gibt es natürlich immer wieder. Aber ich denke, wir haben ja auch immer klare Kriterien, worum es nicht geht. Bei den Männern wird bevor die 28 km/h und 32 km/h sprinten, jeweils nochmal ein MRT gemacht tatsächlich, um zu schauen, wie ist die Narbe eingeheilt, die Muskulatur mit der Narbe verbunden. Wenn da jetzt auch zu viel Ödem noch in der Muskulatur zu sehen ist, dann hat man natürlich auch, kann man das auch dem Spieler nochmal spiegeln und denen auch erklären, dass trotz der Beschwerdefreiheit dass der Muskel eben noch nicht stark genug ist.
Jetzt hast du gerade eben schon was angesprochen. Die Hemmschwungverletzungen haben ja tatsächlich eine sehr hohe Rate, dass sie wiederkommen. Warum ist das eigentlich so?
Eben einmal, weil man meint, vermeintlich, okay, es passt wieder alles. und aber eben diese Narbe der Muskulatur hat einfach noch nicht wieder diese Elastizität, die es davor gab. Und die Kraftübertragung ist noch nicht da. Nach so einer Muskelverletzung ist es auch so, dass im Muskel sind so ganz viele Muskelfaszikel und die verkürzen sich durch so eine Ruptur. Und durch dieses exzentrische Training verlängert man die wieder. Aber das braucht eben auch seine Zeit. Und deshalb gibt es dort eben häufig diese Re-Rupturraten, weil man meint, der Spieler wäre bereit, keine Schmerzen sind mehr da, aber es braucht viel Zeit, bis sich die Muskulatur und die Narbe einfach wieder richtig, und es dauert Monate, bis die wieder richtig die Kraft übertragen kann.
Ich bin dir auf jeden Fall schon mal dankbar für das, was du uns jetzt schon mitgegeben hast. Jetzt kommen wir zum nächsten spannenden Teil, weil das ganze Thema ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Man hat das jetzt nicht nur bei der Nationalmannschaft gesehen, mit Lennart Karl, der sich da verletzt hat, für den das dann das WM aus war, vor der WM gleich. Aber jetzt kommen wir mal zur Prävention. Das ist ja immer wieder so, ja, das kann man vorbeugen und so weiter. Kann man denn tatsächlich eine Hamstring-Verletzung verhindern?
Also die Literatur sagt, dass 50% Verringerung durch eben diese speziellen Übungen der exzentrischen Krafttrainings und 50% ist ja schon mal einiges. Mhm. Und ich denke, ja, also es ist so eine Mischung aus eben dieses Load Management, dass man schaut, wenn die Spieler sozusagen schon so ein kleines Ziehen spüren, dass man dann wirklich großzügiger sagt, okay, der Spieler muss raus. Dann dieses Sprinttraining, das unterschätzt man auch, glaube ich. Also die müssen wirklich auf die Belastung im Spiel gewappnet werden.
Ja. Was würdest du denn so einem Amateursportler mitgeben, gerade so was die Prävention?
Ja, ich glaube, über Amateurfußball ist so Prävention eher nicht ganz so groß geschrieben. Also die haben natürlich auch nicht so die Belastung wie jetzt die Profifußballer, aber die Prävention, also ich habe selber auch mal Fußball gespielt und es war halt so, ja, ein bisschen aufwärmen, ein bisschen dehnen, aber und dann ging's los. Und im Spiel gibt man ja dann auch seine eigenen 100%. Also ich glaube, bei den Amateurfußballern ist es schon deutlich weniger, aber die haben schon so auf eine Mannschaft hochgerechnet 1 bis 2 Hamstrings-Verletzungen im Jahr.
Ja, auch übrigens die Zahlen deutlich steigend, also in den letzten Jahren. Man hat es am Anfang mal so ein bisschen auf die Kunstrasenplätze gelegt, aber die sind es wohl nicht.
Ich glaube auch. Also die Prävention ist da schon ein großer Baustein. Ich meine, natürlich haben die jetzt auch nicht die Reha- und Athletiktrainer, die das immer mit denen durchmachen, aber auch sowas wie Aufwärmen, das würde ich einem Amateurfußballspieler, es lohnt sich. Also da die Zeit zu investieren.
Wie wichtig sind denn die Nordic Hamstring Exercises?
Die Nordic Hamstring Exercise, also das ist so das, was ich meine, mit dieser exzentrische Maximalkraft wird getrainiert. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wie das funktioniert.
Okay. Ganz oben hier im Video mit drin.
Sehr gut. Aber auf jeden Fall darauf beruhen diese Studien, dass man 50% reduzieren kann durch die Übungen dieses Nordic Hamstring Exercise.
Jetzt nehmen wir mal nochmal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Ohne tatsächlich in Terras zu verraten. Wie intensiv wird denn heutzutage mit Leistungsdaten auch in der Verletzungsart gearbeitet? Also so GPS, Sprintgeschwindigkeit, hast du gerade schon mal erwähnt, dass die gemessen wird, Belastungsprofile, auch KI?
Also ich denke, das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Das wird alles gemessen. Also die Spielerinnen tragen alle das Katapult und Spieler. Da wird genau die ganzen Beschleunigungen, die Sprintgeschwindigkeiten. Am Anfang der Saison machen wir ja auch immer eine Leistungsdiagnostik, wo genau geschaut wird, okay, wo sind die Defizite, Gibt es irgendwelche Muskelgruppen, die verstärkt oder vermindert beansprucht werden? Aber ich denke auf jeden Fall, dass man da schon auch noch, insbesondere mit der KI, mehr individuell auf den Spieler eingehen kann. Ja.
Wenn man sie richtig nutzt.
Ja.
Jetzt haben wir auch bei dir uns überlegt, die Schnellfragerunde. Und für die Zuhörer, die richtig aufgepasst haben, können eigentlich auch gleich die erste Frage beantworten. Hamstring-Verletzungen passieren nur im Profifußball.
Das ist natürlich falsch. Auch die Amateurfußballer sind leider betroffen.
Wer einmal ein Muskelfaser das hatte, hat automatisch ein höheres Risiko.
Definitiv. Also insbesondere durch diese Narbenbildung, die noch nicht die Kraftübertragung hat, steht ein deutlich erhöhtes Risiko.
Dehnen vor dem Spiel verhindert Hamstring-Verletzungen.
Ja, also Beweglichkeit, ja gut, aber das Dehnen allein verhindert nicht die Hamstring-Verletzungen.
Schmerzfrei bedeutet spielfähig.
Nein, also schmerzfrei ist schon mal auf jeden Fall auch nicht schlecht, aber das ist noch nicht spielfähig.
Und auch bei der letzten Frage, die aufgepasst hat, kann die beantworten, dass MRT entscheidet alleine, ob ein Spieler wieder spielen darf.
Nein, das stimmt natürlich nicht. Das MRT ist ein super Mittel, um uns nochmal zu unterstützen. Eher so ein Baustein, aber nicht alleine darf das MRT irgendwas entscheiden.
Ich sage jetzt schon mal vielen Dank, dass du uns da jetzt so tief in die Materie der Hamstring-Verletzungen mit reingenommen hast.
Gerne, gerne.
Und jetzt kommen wir nämlich zu deinen persönlichen Fragen. Welche Verletzungen wird denn im Fußball am häufigsten unterschätzt?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, also schon einmal diese Kopfverletzungen, finde ich. Weil das habe ich bei den Männern jetzt auch sehr häufig gesehen, die gehen in die Kopfbälle rein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ich glaube, das ist was noch unterschätzt wird, was schon ernster genommen wird, aber noch heutzutage unterschätzt wird. Also.
Welchen Rat gibst du jedem Hobbyfußballer, der heute Abend zum Training geht?
Ja, also Prävention ist auf jeden Fall wichtig, da die Zeit zu investieren. Ich merke selber bei mir auch immer wieder, wenn ich zu wenig Krafttraining mache, ich mache viel Ausdauersport, irgendwas zwickt dann immer, also es lohnt sich.
Also meine Spieler, die jetzt zuhören, nicht ich habe das gesagt, ich habe das gesagt. Wenn du dir für die Sportmedizin der Zukunft eine Entwicklung wünschen könntest, welche wäre das?
Also ich denke, so die Forschung ist schon noch ausbaufähig. Also das wäre schon, ich denke, jeder Verein in Deutschland hat so seine eigenen Schemata, eigene Protokolle. Wenn man das so ein bisschen evidenzbasierter allgemein aufbauen könnte, das wäre schon auf jeden Fall was super Gutes für die Zukunft.
Der Deutsche Fußballbund arbeitet ja gerade dran. Mal schauen, was da rausgeht.
Ja, bleibt spannend.
Genau. Liebe Johanna, vielen Dank für dieses unglaublich spannende Gespräch.
Ich bedanke mich.
Ich glaube, heute haben viele Hörer vielleicht mal verstanden, dass hinter einer vermeintlich einfachen Muskelverletzung eine hochkomplexe medizinische Entscheidung steckt. Vielen Dank, dass du uns so authentische Einblicke in die Arbeiten gegeben hast, sowohl aus der Klinik als auch direkt vom Spielfeldrand. Genau, und schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht, das euch zu erklären.
Vielen Dank.
Das war Medizin direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.